Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext zu unserem heutigen Thema hinabgestiegen in das Reich des Todes hören wir 1. Petrus 3, die Verse 18 bis 20 und Kapitel 4, Vers 6. 1. Petrus 3, 18 bis 20 und Kapitel 4, Vers 6. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser. Und dann Kapitel 4, Vers 6. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, den Menschen gemäß, aber gottgemäß lebten im Geist. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, normalerweise müsste jetzt heute das Thema ja kommen, gekreuzigt, gestorben und begraben. Das wäre der nächste Teil im apostolischen Glaubensbekenntnis. Aber das ist das Thema mindestens jeder ordentlichen Karfreitagspredigt und darüber hinaus im Grunde auch fast jeder oder mindestens jeder zweiten christlichen Predigt überhaupt. Und im Rahmen unserer Reihe übers Apostolikum gehe ich deshalb nicht noch gesondert darauf ein, sondern verweise insbesondere auf die verschiedenen Karfreitagspredigten. Heute gehen wir gleich einen Schritt weiter, eine Aussage weiter und wenden uns stattdessen der nächsten Aussage und dem sehr viel schwierigeren Thema zu, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das Thema ist vor allem deshalb so schwierig, weil die Bibel so wenig darüber sagt. Und deshalb gehen die Meinungen über das rechte Verständnis dieser Thematik auch weit auseinander, auch unter bibeltreuen Auslegern zum Teil. Dabei ist zunächst einmal festzuhalten, dass Jesus zwischen Karfreitag und Ostern im Reich des Todes war, das liegt in der Natur der Sache. Denn wo soll er zwischen Tod und Auferstehung, Kreuzigung, Karfreitag und Ostern auch sonst gewesen sein? Er selbst hat es angekündigt mit dem Zeichen des Jona, zum Beispiel Matthäus 12, Vers 40, denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Im Herzen der Erde, das ist eben auch eine andere Formulierung für die Totenwelt, für den Scheol. Wenn es aber allein darum ginge, dass Jesus irgendwie ganz selbstverständlich nun im Totenreich ist, bis er wieder auferweckt wird, dann wäre das ja eigentlich bereits hinlänglich zum Ausdruck gebracht durch die vorausgehende Formulierung gestorben und begraben. Denn wer gestorben ist, der befindet sich dann in der Totenwelt. Es muss eigentlich nicht noch extra mit einer eigenen Betonung gesagt werden. Jetzt hebt aber das Glaubensbekenntnis ganz ausdrücklich nochmal hervor, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Ich denke, wenn wir diese Aussage anschauen, ist ganz wichtig zu sehen, hinabsteigen ist ein aktiver Ausdruck. Das heißt, Jesus ist nicht vom Tod weggerafft worden als ein passives Opfer. Er wurde nicht als Beute des Todes ins Totenreich hinabgezerrt. Nein, Jesus steigt in eigener Kraft und Entscheidung hinunter in das Reich des Todes. In der Ostkirche ist diese sogenannte Höllenfahrt oder Hadesfahrt Christi sogar zum eigentlichen Ostermotiv geworden. Ich weiß nicht, wie weit ihr es erkennen könnt. Auf dieser Ikone, dieser Osterikone, ist das Auferstehungsereignis nur relativ klein rechts unten in der Ecke. Macht noch nicht mal ein Viertel, gerade mal vielleicht ein Achtel des ganzen Bildes aus. Unten, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man die ohnmächtigen römischen Soldaten. Die Soldaten liegen, die das Grab bewachen, Jesus steigt auf. Aber das eigentliche Thema ist, dass Jesus in das Totenreich hinabgestiegen ist. Wenn man genau hinguckt, seine beiden Füße, jeder steht auf einem Teil der Pforte der Hölle. Niedergetreten. Engel beugen sich zu den Toten hinab. Die sehen wir da, hier. Beugen sich hier zu den Toten. Links und rechts neben Jesus stehen solche, die er bereits heraufgeholt hat aus dem Reich des Todes. Und das ist die Botschaft: Jesus plündert die Hölle und führt die darin Gefangenen siegreich herauf. Um allerdings nicht in falschen Spekulationen zu enden, müssen wir sehr vorsichtig an dieses Thema herangehen. Und ich will dies heute anhand von drei Fragen tun. Erstens, was ist denn der Hades? Was tut Jesus ganz genau dort? Und welche Bedeutung schließlich, drittens, hat das für uns? Erstens, was ist der Hades? Das Alte Testament kennt als Aufenthaltsort der Verstorbenen nur den Scheol, die Unterwelt. Die griechische Septuaginta übersetzt dann mit dem Wort Hades. Auch der Gläubige des Alten Testaments, auch der Gläubige rechnet überwiegend damit, in diese Totenwelt, in den Hades, in den Scheol zu kommen. Zwar sehen wir die Hoffnung auf die Überwindung des Todes und ein ewiges Leben bei Gott schon früh im Alten Testament, etwa 1. Mose 5,24 in der Entrückung des Henoch. Entrückung heißt ja nichts anderes, als da, dass da einer der Macht des Todes entkommen und direkt ins Reich Gottes, ins Reich des Lebens eingegangen ist. Hat also durchaus auch mit unserem Thema was zu tun. Der kam nicht in den Hades. Das war schon im Alten Testament eine ganz besondere Geschichte. Aber diese Hoffnung, dass man dem Hades entkommen könnte, die leuchtet nur da und dort kurz auf wie ein Blitz in finsterer Nacht. Das leuchtende Flutlicht der Auferstehungsgewissheit des Neuen Testaments hat das Alte noch nicht. Nur punktuell, wie so ein kleines Spotlight. Ich dachte bei der Vorbereitung nochmal, wer weiß nicht, wer es früher gesehen hat, Ilja Richter, Disco, war so eine legendäre Redewendung. Da saß dann immer der Gewinner vom letzten Ratenspiel dabei und dann kam Ilja Richter in seiner ganz eigenen Art Licht aus, Spot an und dann fiel auf den Gewinner. Da sitzt da der absolute Hauptgewinner des allerersten Preises. So ein Spotlight, ja. Einfach eine schöne Veranschaulichung. Das hat das Alte Testament auch gelegen, so ein einzelnes Licht da und dort auf die Auferstehung. Aber es sind dort nur einzelne Lichter. Im Wesentlichen bleibt im Alten Testament der Tod ein Schrecken. Der Hades ein Ort der Trennung von Gott. So im Psalm 88, Vers 6, was wir als Lesung gehört haben. Ich liege unter den Toten, bin den Erschlagenen gleich, die im Grab liegen, derer du nicht mehr gedenkst, denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Das singen ja Gläubige in diesem Lied. Der Scheol, also hier gedacht, auch für Gläubige als ein Ort, wo einen auch Gott vergessen hat, derer du nicht mehr gedenkst, abgeschnitten von deiner Hand. Denn da, wo Gott ist, ist Leben, wo Gottes Hand nicht mehr hinreicht, abgeschnitten, da ist der Tod. Und David sagt in Psalm 6, Vers 6 zu Gott, denn im Tod gedenkt man deiner nicht, im Scheol, wer wird dich preisen? Die unausgesprochene Antwort, niemand. Der Scheol ist der Ort, nicht nur, wo man von Gott vergessen ist, sondern wo man auch selbst Gottes nicht mehr gedenkt, wo man Gott nicht mehr lebt. Und ich weise gelegentlich darauf hin, dass in solchen Formulierungen zugleich ein typisch jüdisches Ringen mit Gott ist, so ein Argumentieren. Mit dem Gedanken, es kann ja gar nicht in deinem Interesse sein, wenn du uns im Totenreich lässt. Denn dort können wir dir mit unserem Lob gar nicht mehr die Ehre geben. Du schneidest dich quasi ins eigene Fleisch, wenn du uns da lässt. Es ist also auch für dich und für deinen Ruf und für deine Ehre besser, wenn du uns wieder rausholst. Und ähnlich nochmal Psalm 88, die rhetorische Frage: Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, dich preisen? Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Abgrund von deiner Treue? Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Im Prinzip wohl alles rhetorische Fragen, die mit Nein beantwortet werden und auch genau diesem gleichen argumentativen Gedankengang unterliegen. Was hast du davon, wenn keiner mehr von deinen Wundern erzählt? Das dient nicht deiner Ehre. Also hol uns da wieder raus. Aber es ist im Prinzip noch ein verzweifeltes Ringen mit dem Herrn. Noch nicht mit der klaren neutestamentlichen Auferstehungshoffnung und Gewissheit. Ähnlich zunächst auch bei Hiob Kapitel 17. Zunächst klagt Hiob: Meine Tage sind vorüber, der Scheol, also die Unterwelt, die Totenwelt, ist mein Haus. In der Finsternis habe ich mein Lager ausgebreitet. Zum Grab sage ich: Du bist mein Vater. Natürlich hier im Moment auch Ausdruck dieses unermesslichen Leidens des Hiob. Er lebt ja noch, als er das sagt. Er ist ja noch nicht im Grab. Aber er fühlt sich so. Meine Mutter zur Made, meine Mutter und meine Schwester. Wo ist denn nun meine Hoffnung? Sie fährt mit mir hinunter zum Scheol, wenn wir miteinander in den Staub sinken. Aber dann kommt schon hier die Auferstehungshoffnung durch. Bei Hiob, einem der ältesten Bücher des Alten Testaments, sogar schon in strahlender Gewissheit. Hiob 19, Vers 25. Doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über den Staub sich erheben, und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch, das heißt losgelöst von meinem Fleisch, Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen, und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. Was ist das für eine Gewissheit, wenn man sagen kann: Ich werde im Tod den Herrn, den Allmächtigen, für mich sehen, für mich ganz persönlich, und nicht als einen Fremden, sondern als meinen vertrauten himmlischen Vater. Und auch David im Psalm 16, Vers 9 folgender: Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele, denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Und auch die Söhne Korahs, Psalm 49, Vers 16: Gott aber wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Scheol. Wir merken an diesem Ringen zugleich: Der Scheol ist kein neutraler Aufenthaltsort. Er ist der Ort der Trennung von Gott. Und ist der Hölle damit nicht gleich aber ganz nahe zu setzen? Denn das ist ja eigentlich die breiteste Definition von Hölle. Hölle ist da, wo Gott nicht ist. Das Neue Testament bestätigt diese Sicht. Es unterscheidet zwar sprachlich zwischen dem Hades und der Gehenna, der Hölle, dem Feuersee, dem Ort der ewigen Verdammnis. Aber auch hier sehen wir, der Hades entspricht bereits als Ort des Gerichts weitgehend der Hölle. Es zeigt das Gleichnis Jesu vom reichen Mann und dem armen Lazarus in Lukas 16. Der reiche Mann kommt nach dem Tod in den Hades, noch nicht in die Hölle, in den Hades. Wir lesen: Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben, und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß und sagt: Ich leide Pein in dieser Flamme. Wir kennen die Geschichte. Die Pein ist so groß, dass er den Abraham bittet und sagt: Schick doch den Lazarus, dass er seinen Finger ins Wasser tunkt und mir damit die Zunge ein bisschen kühlt. So groß ist die Pein in dieser Flamme schon im Hades, nicht erst in der Hölle. Auch der Hades ist bereits wie die Hölle ein Ort der Qual. Und entsprechend kommt auch die Seele des Lazarus nicht in den Hades, nicht an den Ort der Qual, sondern sie wird von den Engeln in Abrahams Schoß getragen, wörtlich an Abrahams Brust. Beim Festmahl liegt der bevorzugte Gast an der Brust des Gastgebers, also unmittelbar vor ihm, meint das. Nicht, dass die da eng aneinander geschmiegt sind irgendwo, sondern es ist der bevorzugte Platz, ist eine Redewendung, ja. Vis-à-vis, könnten wir sagen, so wie der Apostel Johannes beim Abendmahl vor der Brust Jesu lag. Das ist das gleiche, die gleiche Redewendung, das gleiche Bild. Lazarus hat im Reich Gottes bereits einen Ehrenplatz eingenommen. Also wir sehen ganz deutlich, unmittelbar nach der Stunde des Todes, nach dem Augenblick des Todes, trennen sich die Wege. Der eine geht sofort hinunter in den Hades, an den Ort der Qualen, und der andere wird von den Engeln hinaufgeführt an den Ort der Seligkeit. Allerdings, er ist vorerst in Abrahams Schoß. Er sitzt noch nicht beim großen Hochzeitsmahl mit Christus am Tisch. Das ist ein Unterschied. Eindeutig ist in alledem, der Mensch hört mit dem Tod nicht auf zu existieren. Das ist übrigens auch sehr eindeutig und das einzig Vernünftige, was man daraus ablesen kann, aber die Nahtoderlebnisse bestätigen das ganz eindeutig. Denn es kommt vor, dass da auch Menschen nicht nur diesen Tunnel sehen und dann das Licht und alles Mögliche, da mischt auch der Teufel kräftig mit, da muss man im Detail sehr vorsichtig sein. Aber dass diese Leute, die Seele dieser Menschen sich vom Leib entfernt und in Nachbarräume geht und dort Dinge mitbekommt, die man von Bett aus, von dem Ort, wo der Leichnam des Nahtoden, des Nahtoderlebnis Betroffenen liegt, der Körper, gar nicht mitbekommen und sehen kann. Das sind eindeutige Erweise, erstens, dass die Seele vom Körper unabhängig dann ist und sich löst und dass es mit dem Tod, dem Sterben des Leibes mit der Seele nicht vorbei ist. Das, aber nur das kann man aus den Nahtoderlebnissen auch mit Gewissheit sagen. Ganz klare Sache, stimmt ganz exakt mit der biblischen Botschaft überein. Der Mensch hört mit dem Tod nicht auf zu existieren. Es bestätigt auch die Begegnung Jesu mit Mose und Elia auf dem Berg der Verklärung. Die sind ja da, die könnten ja nicht da sein, wenn die mit dem Tod aufgehört hätten zu existieren. Es bekräftigt Jesus in der Auseinandersetzung mit den Sadduzäern, die ja nicht an die Auferstehung der Toten glauben. Und denen sagt er, habt ihr noch nie drüber nachgedacht, Leute, wie stellt sich denn Gott im Alten Testament am laufenden Band vor? Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, ist Gott jetzt ein Gott der Leichen? Nö. Wenn er sich vorstellt, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Gott ist doch ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Dann leben die bei Gott. Das heißt, auch in all den Jahrhunderten, bevor Jesus das Heil der Welt vollbracht hat, waren die Gläubigen des alten Bundes natürlich nicht tot, auch nicht im Hades, sondern in Abrahams Schoß bei Gott. Nun gehen die Meinungen auch der frommen Ausleger auseinander in der Frage, ob der Hades bzw. Abrahams Schoß Zwischenstufen sind bis zur Wiederkunft Jesu oder bereits der Endzustand. Ich denke, es ist eindeutig, dass die Aussagen der Bibel Hades und Abrahams Schoß als Zwischenzustand beschreiben, denn die Seele lebt ja ohne Leib in diesem Zwischenzustand. Der Leib ruht dagegen bis zur Auferstehung im Grab. Mit der ersten Auferstehung, die mit der Entrückung zusammenfällt, werden dann die Leiber als himmlische Herrlichkeitsleiber auferweckt und die bis dahin körperlosen Seelen überkleidet, bekleidet. Denn was sollte die Auferstehung überhaupt noch bringen, wenn die Verstorbenen bereits im jeweiligen Endzustand des Heils oder Unheils wären? So sehen wir es ganz eindeutig auch bei Paulus in 2. Korinther 5, Vers 1 folgende, wenn er in Vers 4 sagt, denn wir freilich, die in dem Zelt sind, damit meint er noch im irdischen Leib, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, nämlich mit unserer Bekleidung aus dem Himmel, von der Vers 2 spricht. Und das Seufzen des Paulus wäre vollkommen überflüssig, wenn Paulus der Überzeugung wäre, unmittelbar nach dem Tod mit dem Herrlichkeitsleib bekleidet zu werden. Nein, er sagt, wer nicht mit der Entrückung weggenommen wird, sondern vorher schon stirbt, der wird erstmal entkleidet. Ja, ganz klar. Dasselbe sehen wir Offenbarung 6, Vers 9. Johannes schreibt dort, und als es, nämlich das Lamm, das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar oder am Fuß des Altars die Seelen derer, die geschlachtet waren, um des Wortes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Aber sind eben Seelen, ganz offenbar noch ohne Leib. Zwar bei Gott im himmlischen Thronsaal, aber noch nicht begleitet mit den himmlischen Herrlichkeitsleibern am Hochzeitstisch des Lammes. Natürlich steht Gott über Raum und Zeit, und damit mag sich manche Frage für uns vom Danach auch wieder relativieren in der Welt Gottes. Aber zunächst mal ist das so, wie es uns die Bibel sagt. Damit kommen wir zur zweiten Frage. Was genau hat Jesus im Hades getan? Was genau hat er getan? Und da sehen wir einen Unterschied zwischen 1. Petrus 3 und Kapitel 4. Das ist ganz wichtig. Der wird im Deutschen nicht deutlich, aber im Griechischen. Er hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Das Erste, was wir schauen zuerst 1. Petrus 3 an. Was wir da genau beachten müssen, es handelt sich in 1. Petrus 3 um eine ganz eng begrenzte Personengruppe. Also wir müssen immer genau lesen, was da steht. Paulus redet nicht von irgendwelchen irgendwo mal früher oder später verstorbenen Menschen, Petrus. Er redet von den Geistern, die einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde. Von wem redet Petrus? Von Zeitgenossen Noahs. Nur von denen und von niemand anders. Alles Weitere wäre eine Interpretation, die übers Wort hinausgeht. Das ist das, was geschrieben steht. Petrus redet von den Menschen, die lebten, während Noah die Arche baute. Und zwar von denen, die diese Zeit der Gnade, die andauerte, die Langmut Gottes, von der Zeit, wo der Noah anfängt, bis er die Türe zumacht, die diese lange Zeit nicht genutzt haben. Im rechten Verständnis dieser Verse sind zwei Formulierungen ganz wichtig. Jesus verkündigte, und da haben wir das Problem wieder der deutschen Übersetzungen manchmal, denn das Neue Testament hat mehrere verschiedene Begriffe fürs Verkündigen. Der eine ist das Euangelizein, der kommt in Kapitel 4, aber nicht hier. Haben wir als Fremdwort evangelisieren, und da liegt der Schwerpunkt auf einer Verkündigung des Evangeliums mit der Einladung zum Heil. Da ist das Ziel, dass der Mensch umkehrt. Hier aber steht nicht Euangelizein, hier steht Kerysein. Und der Kerux ist der Herold, ist eine ganz andere Art der Botschaftsvermittlung. Es geht darum, dass denen, die im Gefängnis des Todes sind, der Sieg Jesu über den Tod öffentlich bekannt gemacht wird. Wir verwenden dafür manchmal den Begriff proklamieren. Da geht es aber nur um eine Bekanntmachung. Ob sich daraus aus dieser Bekanntmachung irgendetwas zum Heil dieser Toten verändern soll oder verändern wird, ist damit nicht ausgesagt. Es geht nur um die Bekanntmachung einer Tatsache, nichts anderes. Und dass sich für diese Menschen etwas verändert hat, können wir übrigens ausschließen mit Gewissheit. Zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das Wort Gottes redet hier von ungehorsamen Geistern. Von Menschen, die das Wort Gottes kannten, ihm aber nicht gehorchten. Die Schlachter übersetzt deshalb, die sich weigerten zu glauben. Es ist nicht von Unwissenden die Rede, das wäre ein himmelweiter Unterschied, sondern von Ungehorsamen. Ob einer unwissend stirbt oder ungehorsam, das mag bei Gott einen himmelweiten Unterschied machen. Aber hier ist die Rede eben von den Menschen, die die lange Zeit der Geduld und Langmut Gottes, Petrus betont es ausdrücklich, unbußfertig haben verstreichen lassen, die sich die ganze Zeit über den Noah und seinen Archebau lustig gemacht haben und so weiter und so fort und in ihrer Gottlosigkeit festgehalten haben. Sie haben die Möglichkeit der Umkehr nicht genutzt. Und nirgends sagt Gottes Wort, dass der, der in dieser Welt die Botschaft gehört und verworfen hat, im Jenseits noch eine zweite Chance bekäme. Ganz im Gegenteil. Deshalb können wir, denke ich, mit Gewissheit sagen, diese erste Gruppe, von der 1. Petrus 3 spricht, denen wurde der Sieg Jesu über den Tod nicht zum Heil verkündigt, sondern zur Bestätigung, dass sie ein gerechtes Gericht getroffen hat. Wir halten also fest, denen, die zu Zeiten Noahs ungehorsam waren, verkündigt Jesus, dass sie den Sieger über den Tod verworfen haben. Die Zeit der Gnade ist für sie längst vorbei. Und deshalb gehe ich davon aus, dass Petrus in Kapitel 4, Vers 6 von anderen Toten spricht. Denn hier hat er jetzt auch einen anderen Begriff, denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt. Und da ist jetzt nicht mehr von Kerysoin, sondern von Euangelizain die Rede, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden nach dem Fleisch, aber nach Gottesweise das Leben haben im Geist. Und da haben wir ja auch eine sehr viel breitere Gruppe von Toten. Die Verbindung mit Vers 5 legt nahe, ich habe auch lange, schon vor Jahren und jetzt auch nochmal darüber nachgedacht, könnten auch geistlich Tote gemeint sein. Würde ich aber mehr oder weniger ausschließen, denn Vers 5 stellt die Lebenden und die Toten im praktischen, physischen Sinne gegenüber. Und daran schließt sich dann Vers 6 an. Damit wäre mit 1. Petrus 4, Vers 6 tatsächlich die Möglichkeit angedeutet und angesprochen, dass im Totenreich das Evangelium noch zur Buße rufend verkündigt wird. Aber nicht für die, von denen redet Kapitel 3, nicht für die, die in dieser Zeit das Evangelium gehört und abgelehnt haben, für die nicht. Aber eben möglicherweise, aber jetzt beginnen wir mit der Auslegung, die über das hinausgeht, was Gottes Wort ausdrücklich sagt. Deshalb habe ich gesagt, man muss da ganz vorsichtig sein. Wer sind diese Toten? Ich halte es für wahrscheinlich, dass es eben die Toten sind, die nie in diesem Leben etwas vom Evangelium gehört haben. Es können die Heiden in fernen Landen sein, das können die Heiden sein mitten unter uns, die seit Jahren und sogar seit Jahrzehnten auch in Deutschland im Land der Reformation aufwachsen, leben und sterben, ohne vielleicht auch nur ein einziges Mal wirklich richtig was von Jesus gehört zu haben. Ich befürchte, dass man heute sogar von der Wiege bis zur Bahre Sonntag für Sonntag in mancher Kirche gewesen sein kann und man hat es nicht mitgekriegt, weil man es nicht richtig erklärt bekam. Das können auch die Hunderttausenden von Kindern sein, die jedes Jahr in unserem Land abgetrieben werden und die Millionen und Abermillionen weltweit. Unterm Strich sage ich an dieser Stelle immer, wir müssen vorsichtig sein, bleiben wir bei dem Wenigen, was Gottes Wort dazu sagt. Es deutet diese Möglichkeit an, ich halte es für wahrscheinlich, dass die daher angesprochen ist. Aber Gott spekuliert nicht mit uns über die Frage, was passiert mit denen, die das Evangelium nie gehört haben, sondern Gott gibt uns den klaren und dringlichen Auftrag, geht hin und predigt das Evangelium allen Völkern bis an der Weltende. Das ist die klare Botschaft, beim Rest sind wir so zurückhaltend wie möglich. Und ich muss auch immer wieder sagen, an diesem Thema, das bewegt ja viele, die Frage, was ist mit denen, die gestorben sind, ohne von Jesus gehört zu haben, sind die jetzt ewig verloren? Das sage ich immer, ist für mich überhaupt kein wirkliches Thema, denn ich weiß von der Liebe, von der Gerechtigkeit, von der Barmherzigkeit, von der Wahrhaftigkeit Gottes. Und deshalb bin ich mir hundertprozentig gewiss, dass Gott keinen einzigen ungerechterweise auch nur einen Tag länger in der Verlorenheit sein lässt, als er es gerechterweise verdient hat. Darüber muss ich mir gar keine Gedanken machen. Da bin ich in der Liebe Gottes ganz getrost, dass er es recht macht. Aber wir haben den Auftrag, nicht darüber zu spekulieren, sondern die Zeit zu nutzen, das Evangelium weiterzusagen, die Menschen zur Buße zu rufen, zur Umkehr, abgesehen davon, ob die im Jenseits nochmal in der Totenwelt eine Chance haben zur Umkehr oder nicht. Jeder Tag in diesem Leben ohne Jesus ist unterm Strich ein verlorener Tag. Darum geht es doch auch. Und zwar gilt, besser spät als gar nicht, auch wenn einer Widersacher am Kreuz erst in der letzten Stunde dieses Lebens noch zum Glauben findet. Aber wie anders hätte sein Leben sein können, wie viel reicher, wie viel gesegneter, wenn er schon früher sein Leben dem Herrn geöffnet hätte. Und damit kommen wir zum dritten und zum letzten. Welche Bedeutung hat das für uns? Die ganz klare Aussage und Tatsache, Jesus ist wirklich der Todesüberwinder. Wir haben das sowohl auf der Ikone von der Höllenfahrt Christi eingangs gesehen, ich habe noch mal ein Bild mitgebracht, so eine Ikone-Abbildung von der Höllenfahrt Christi. Da haben wir im Prinzip das gleiche Modell nochmal. Die Pforten der Hölle sind das Hades, sind niedergetreten. Unten drunter liegt so eine Teufelsgestalt, die platt gemacht ist von der Tür, die Jesus eingetreten hat, also ganz plastisch, ganz bildhaft, ganz anschaulich. Und da sehen wir links am Rand, da verdrücken sich gerade auch nochmal so zwei Höllengestalten. Und Jesus, der siegreiche Held, führt die Toten heraus zum Leben. Das ist die Botschaft für uns. Jesus hat den Tod besiegt. Er hat ihn überwunden und er hat ihm die Schlüssel des Todes und des Totenreiches abgenommen. So wie Jesus es in Markus 3 sagt, niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken gebunden hat, und dann wird er sein Haus berauben. Jesus ist in das Reich des Todes eingebrochen und hat ihn gebunden, ist aktiv hinabgestiegen. Und deshalb heißt es in einem Lied, Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht dem gewappneten Starken ins Haus, sprenget des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Der Tod kann dabei die Züge einer Person annehmen. Es fällt schon an der Wortwahl, auch des Glaubensbekenntnisses auf. Es spricht nicht vom Reich der Toten, sondern vom Reich des Todes. Und auch in der Offenbarung, Kapitel 20, Vers 14, lesen wir, unter Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Zu übersehen, der Tod ist nicht einfach nur ein Zustand, der Tod ist eine Macht. Eine Gott und dem Menschen feindlich gesonnene Macht, aber, das ist unsere fröhliche Gewissheit, eine besiegte Macht. Und deshalb stellt sich Jesus vor in Offenbarung 1, Vers 17 folgender, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit. Das heißt, an mir hat der Tod nicht ein Fitzelchen mehr Macht, gar nichts. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ganz gewaltige Aussage, liebe Geschwister, es gibt in der ganzen sichtbaren und unsichtbaren Welt keine Tür, für die Jesus nicht den Schlüssel hätte, die Jesus nicht aufschließen könnte, keinen Raum, zu dem er nicht Zutritt haben würde, keine Macht, die uns von Jesus fernhalten, einschließen könnte, getrennt von ihm. Wenn der Herr Jesus sein Wort spricht, dann müssen die Toten heraufkommen, Offenbarung 20. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Für uns ist wichtig, dass wir das Wort Jesu hören und annehmen, solange Zeit der Gnade ist. Dass unser Weg nach dem Tod nicht hinab in den Hades führt, sondern hinauf zu den Seelen im Thronsaal Gottes. Dass wir hier und heute schon in aller Klarheit festgemacht haben, dass wir zu Jesus gehören. Und wenn wir es noch nicht getan haben, dass wir das schleunigstens tun. Dann brauchen wir nicht zu spekulieren, ob es im Totenreich vielleicht auch noch eine Chance gibt. Dann dürfen wir heute schon gewiss sein, für mich ist die Tür des Todes zerbrochen. Ich werde leben und beim Herrn sein heute und in Ewigkeit. Und wenn wir auch die Zeitläufe anschauen, wir sind eine Generation, die ganz nah dran ist, vermutlich auch am Tag der Entrückung. Es ist gut, wir sind vorbereitet, wir wissen nicht, wann er kommt. Wir sollten keine Zeit verstreichen lassen. Das heißt nicht, dass wir es nicht gut durchdenken sollten. Immer wieder habe es damals in Täuflingen gesagt, sage es auch an dieser Stelle nochmal. Es ist nur sinnvoll, sich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden, wenn wir wissen, dass nur in ihm das Leben ist. Wenn wir meinen, wir haben es mit Jesus ein bisschen leichter, ein bisschen schöner, es gibt ja diese schwärmerischen Versprechen, nimm Jesus an und dann wird dein Leben cool und dann wird's gut und dann wird's easy und dann wird's klasse und was weiß ich was alles. Falsch. Ungedeckte Schecks. Eines ist wie bei Jesus, als er die Jünger fragt, wollt ihr nicht auch weggehen? Und was ist die Antwort des Petrus? Herr, wohin sollen wir gehen? Gibt doch gar keine Möglichkeit, wo wir sinnvoll hingehen könnten. Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Nur bei dir ist Leben. Und wenn wir das begriffen haben, in dieser Ausschließlichkeit, ich rede gerne mit den Worten unserer Kanzlerin, aber da ist der Begriff alternativlos mal wirklich zutreffend, wenn wir erkannt haben, dass der Weg des Lebens alternativlos mit Jesus ist, dann kann in meinem Leben kommen, was will. Und dann muss ich nicht eine Zehntelsekunde darüber nachdenken, ob ich auf diesem Weg bleibe oder nicht, egal wie groß die Not, wie schwer die Anfechtung auch sein mag. Weil ich weiß, du allein hast Worte des ewigen Lebens. Also bitte keine leichtfertige, übereilte Entscheidung, sondern sauber, sorgfältig durchdacht. Habe ich das wirklich für mich erkannt? Nur in Jesus ist das Heil. Aber wenn ich das erkannt habe, dann sollte ich es so schnell wie möglich festmachen. Vielleicht heute noch. Amen.